hörte nun ihr, und damit die ganze Macht des Hauses Lannister. Niemand würde sie je wieder übergehen. Selbst wenn Tommen keine Regentin mehr brauchte, würde die Lady von Casterly Rock eine Macht im Lande bleiben. Die aufgehende Sonne überzog die Turmspitzen mit tiefem Rot, doch hinter den Mauern verharrte die Nacht. In der äußeren Burg war es so still, dass sie hätte glauben können, alle Bewohner seien tot.
Sie sollten tot sein. Es gebührt Tywin Lannister nicht allein zu sterben. Ein solcher Mann verdient ein Gefolge, das in der Hölle seine Wünsche erfüllt.
Vier Speerträger in roten Mänteln, den Löwenhelm auf dem Kopf, waren an der Tür zum Turm der Hand postiert.
»Niemand darf ohne meine Erlaubnis das Gebäude betreten oder verlassen«, sagte sie zu ihnen.
Der Befehl ging ihr leicht über die Lippen. Auch mein Vater hatte Stahl in der Stimme. Im Inneren reizte der Rauch der Fackeln ihre Augen, doch Cersei weinte nicht mehr, als es ihr Vater getan hätte. »Ich bin der einzige wahre Sohn, den er je hatte.« Ihre Absätze scharrten über die Steine, als sie hinaufstieg, und noch immer hörte sie die Motte, die wild in Sir Osmonds Laterne umherflatterte.
»Stirb«, dachte die Königin verärgert, »flieg in die Flamme und bring es hinter dich.«
Zwei weitere Rotröcke standen oben an der Treppe. Der rote Lester sprach ihr murmelnd sein Beileid aus, als sie an ihm vorüberging. Die Königin atmete kurz, und sie fühlte ihr Herz in der Brust klopfen.
»Die Treppe«, redete sie sich ein, »dieser verfluchte Turm hat so viele Stufen.«
Sie hatte nicht übel Lust, das ganze Gebäude niederzureißen. Der Gang war voller Narren, die sich im Flüsterton unterhielten, als schliefe Lord Tywin und sie hätten Angst, ihn zu wecken. Wachen und Diener wichen gleichermaßen vor ihr zurück und machten die Münder auf und zu. Sie sah das rosa Zahnfleisch und die hin- und herfahrenden Zungen, doch die Worte ergaben nicht mehr Sinn als das Brummen der Motte.
»Was tun Sie hier? Woher wissen Sie Bescheid?«
Eigentlich hätte man sie als Erste rufen sollen. Sie war die Regentin, die Königin, hatten sie das vergessen? Vor dem Schlafgemach der Hand stand Sir Meryn Trant in weißer Rüstung und weißem Mantel. Das Visier des Helms war offen und wegen der Tränensäcke unter seinen Augen sah er aus, als schliefe er noch halb.
»Vertreibt diese Leute«, forderte Cersei ihn auf. »Ist mein Vater auf dem Abort?«
»Sie haben ihn in sein Bett zurückgetragen, Milady.«
Sir Meryn schob die Tür für sie auf. Das Morgenlicht brach durch die Fensterläden und malte goldene Striche auf die Binsen, die auf dem Boden lagen. Ihr Onkel Kevin kniete neben dem Bett und versuchte zu beten, doch er brachte kaum die Worte heraus. Um den Kamin drängten sich Wachen. Die Geheimtür, von der Sir Osmond gesprochen hatte, klaffte hinter der Asche auf, kaum größer als die Klappe eines Backofens.
Ein Mann würde kriechen müssen, um hindurch zu gelangen.
Tyrion ist nur ein halber Mann. Der Gedanke machte sie zornig.
Nein, der Zwerg ist weggesperrt in einer schwarzen Zelle. Dies konnte nicht sein Werk sein.
Stannis, sagte sie sich.
Stannis steckt dahinter. Er hat noch immer Anhänger in der Stadt, er oder die Tyrells.
Es hatte schon immer Gerede über Geheimgänge im Red Keep gegeben. Maegor der Grausame hatte angeblich die Männer umbringen lassen, die die Burg gebaut hatten, um das Wissen über die Pläne geheim zu halten. Wie viele andere Schlafgemächer haben solche Türen? Plötzlich hatte Cersei ein Bild vor Augen, wie der Zwerg mit einer Klinge in der Hand hinter einem Wandbehang in Tommens Zimmer hervorkroch.
Tommen wird gut bewacht, aber auch Lord Tywin hatte sich gut bewachen lassen.
Einen Augenblick lang erkannte sie den Toten nicht. Er hatte das gleiche Haar wie ihr Vater, ja, doch das hier war ein anderer Mann, ganz bestimmt kleiner und viel älter. Sein Schlafrock war ihm bis zur Brust hochgezogen worden und ließ den Körper unterhalb der Taille nackt. Der Bolzen hatte ihn in der Leistengegend zwischen Nabel und Gemächt getroffen und war so tief eingedrungen, dass nur die Befiederung zu sehen war. Das Schamhaar war mit geronnenem Blut verklebt. Noch mehr Blut trocknete im Nabel. Der Geruch, der von ihm ausging, ließ sie die Nase rümpfen.
»Zieht den Bolzen heraus«, befahl sie. Dies ist die Hand des Königs.
Und mein Vater, mein hoher Vater. Soll ich jetzt schreien und mir das Haar raufen? Es hieß, Catelyn Stark habe sich das ganze Gesicht blutig gekratzt, als die Frys ihren geliebten Rob erschlagen hatten. Würde dir das gefallen, Vater? Wollte sie ihn fragen. Oder möchtest du mich lieber stark sehen? Hast du um deinen Vater geweint?
Ihr Großvater war gestorben, als sie ein Jahr alt gewesen war, doch sie kannte die Geschichte. Lord Tythos war äußerst fett geworden, und eines Tages platzte ihm das Herz, als er die Treppe zu seiner Mätresse hinaufstieg. Ihr Vater hatte sich zu dem Zeitpunkt in King's Landing aufgehalten und dem irren König als Hand gedient. Lord Tywin war häufig in King's Landing gewesen, als sie und Jaime klein gewesen waren. Falls er geweint hatte, als man ihm die Nachricht vom Tod seines Vaters überbrachte, dann an einem Ort, wo niemand seine Tränen sehen konnte.
Die Königin spürte, wie sich ihre Nägel in die Handflächen gruben. »Wie konntet ihr ihn so liegen lassen? Mein Vater war die Hand von drei Königinnen, ein großer Mann der sieben Königslande. Die Glocken müssen für ihn läuten, wie sie für Robert geläutet haben. Man muss ihn baden und bekleiden, wie es seiner Größe angemessen ist, in Hermelin und golddurchwirktes Tuch und rote Seide. Wo ist Pucelle? Wo ist Pucelle?«
Sie wandte sich an die Wachen.
»Puckens, hol sofort Großmeister Pucelle. Er soll sich um Lord Tywin kümmern.«
»Er war schon hier, euer Gnaden«, erwiderte Puckens. »Er ist gekommen, hat ihn gesehen und ist gegangen, um die schweigenden Schwestern zu rufen.«
»Mich haben sie als Letzte benachrichtigt.« Diese Erkenntnis ließ solche Wut in ihr aufsteigen, dass es ihr fast die Sprache verschlug. »Und Pucelle rennt davon, um eine Nachricht zu versenden, damit er sich die runzligen Hände nicht schmutzig machen muss.«
»Sucht Meister Balabar«, befahl sie. »Sucht Meister Franken, irgendwen!«
Puckens und Kurzohr rannten eilig los. »Wo ist mein Bruder?«
»Unten im Tunnel. Da gibt es einen Schacht mit Eisensprossen, die in den Stein geschlagen sind. Sir James schaut nach, wie tief es hinuntergeht.«
»Er hat nur eine Hand«, wollte sie schreien. »Einer von euch hätte gehen sollen. Er sollte keine Leitern hinunterklettern.« »Die Männer, die Vater ermordet haben, könnten noch dort sein und ihm auflauern.«
Ihr Zwillingsbruder war schon immer zu unbesonnen gewesen, und wie es schien, hatte selbst der Verlust der Hand ihn keine Vorsicht gelehrt. Sie wollte den Wachen gerade befehlen, ihm nach unten zu folgen und ihn zurückzuholen, als Puckens und Kurzohr mit einem grauhaarigen Mann zwischen sich zurückkehrten.